Hallo und herzlich willkommen beim Stadionsprecher, dem Paris Saint-Germain, der Fußball-Kommunikations-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und ich kann sagen, ihr habt alles richtig gemacht. Denn auch wenn die Bundesliga gerade eine Pause einlegt, ist richtig viel los. Und wir haben spannende Themen in der heutigen Folge. Und wenn ich wir sage, also im Plural spreche, meine ich im Privaten mich und meine drei Persönlichkeiten. Vor dem Mikro meine ich eigentlich immer mich und meine lieben Sportsfreunde und Kollegen Jens Secker. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, das ist wirklich ein bisschen was los im Moment. Weißt du, vor zwei Wochen haben wir noch die Saison ja quasi rund gemacht und haben gesagt, ach, jetzt haben die Leute mal ein bisschen Ruhe und nicht jede Woche den Stadionsprecher auf den Ohren. Jetzt haben wir eine Woche Pause haben wir geschafft, Nils.
Hey. Und man kann ja sagen, es werden wahrscheinlich auch noch zwei jetzt folgen, denn ab morgen bin ich schön Richtung Kreta unterwegs, genau. Freunde, und werde es mir gut gehen lassen in der Sonne. Aber wir haben gesagt, jetzt müssen wir einfach uns nochmal kurz schließen. Es ist zu viel los und wir müssen darüber sprechen. Vielleicht auch ganz kurz beginnend, ich habe schon angeteasert, mit dem Champions League Finale, was jetzt gerade am Wochenende war. Jens, hast du es gesehen?
Ja, ich habe es gesehen. Ich habe die Machtdemonstration von Paris Saint-Germain gesehen.
Ja, es war krass. Ich muss gestehen, ich bin ja nun Fußballfan durch und durch und ich habe es einfach vergessen. Ich habe dann Samstagabend dran gedacht. Ich habe gearbeitet. Ich habe wirklich gearbeitet. Jetzt, ich habe für uns gearbeitet, ja, weil ihr wisst, ihr habt es schon mitbekommen, Jens und ich machen ja nun regelmäßig Kommunikationstrainings. Ich habe quasi ein weiteres neues Training schon mal so ein bisschen vorbereitet, Samstagabend. Und dann kurz vor 10 denke ich dran, sag mal, war heute nicht was? Und dann habe ich online geguckt und sehe, es steht schon 2-0 für Paris. Und habe ich gesagt, okay, komm, jetzt brauchst du
jetzt
auch nicht
mehr. Jetzt muss er auch nicht mehr einschalten. Nee. Ne?
Also da war ja die Messe im Prinzip gelesen. Und ich habe mir schon auch im Vorfeld gedacht, dass das Paris macht, aber dass das so eindeutig wird, war natürlich jetzt nicht unbedingt abzusehen.
Nee, das stimmt schon. Und guck mal, ist doch schön. Du hast für unsere Trainings gearbeitet, ich habe quasi zeitgleich für den Podcast gearbeitet. Also da haben wir doch beide was Gutes getan. Ist doch in Ordnung.
Auf jeden Fall.
Es war auch so. Und so wie sich das Ergebnis jetzt liest, so war auch das Spiel. Paris war von Anfang an brutal dominant. Sie haben Inter Mailand zu Beginn gar nicht aus der eigenen Hälfte gelassen und haben dann ja auch direkt ein, zwei Buden gemacht. Und dann war das Spiel, das haben sie dann gut kontrolliert, so in die Halbzeit gebracht. Und dann eine Szene, Nils, das muss ich hier kurz beschreiben. Wenn du das nicht gesehen hast, das war schon echt fantastisch. Ne? Also die kommen aus der zweiten Halbzeit und da denkt man ja vielleicht als Inter Mailand, ja du, jetzt in den nächsten 10 Minuten so ein Türchen. Und dann gucken wir mal, was da in Paris noch geht und ob die nicht vielleicht auch ein klein bisschen nervös werden. Und was ist passiert? Paris ist sofort wie die Feuerwehr, haben die wieder losgelegt nach der Halbzeit, sind sofort wieder vorne drauf. Kvaratskhelia haut den ersten Abschluss nach 45 Sekunden, so 5 Zentimeter am oberen Toreck da vorbei. Und dann steht Dembélé auf der 16er-Linie. Und wird dreimal vom Schiedsrichter zurückgepfiffen, weil er eigentlich den Abstoß schon angreifen will. Also der wartet schon drauf, dass die da hinten endlich diesen Abstoß ausführen, damit er da wieder draufgehen kann. Nach 46 Minuten und 15 Sekunden oder sowas. Und da hast du schon gesehen, was für eine Leidenschaft die Pariser da an den Tag gelegt haben. Die wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Die wollten auch keine Sekunde nachlassen. Und das haben sie auch nicht getan. Haben dann im weiteren Verlauf ja noch drei auch teilweise wunderschöne Tore gemacht. Und oh, so ist
wir
das
auch
schon sehr,
lange
sehr,
genug
sehr verdient.
Versucht, ne? Also wie lange rennen die diesem Titel schon hinterher? Wie viel Geld haben die in dieses Team gepumpt, damit die endlich diesen Pott da an die Sen holen? Jetzt hat's geklappt. Aber Jens, ich muss ja sagen, ich habe trotzdem bei mir, ich konnte den Gedanken nicht unterdrücken. Ich weiß, das Leben ist kein Konjunktiv. Aber wenn die Bayern da in diesem Finale gestanden hätten in München, das wäre nicht so ausgegangen. Die hätten sich nicht so abschlachten lassen mit 5-0. Ich bin mir super sicher. Es ist wirklich schade im Nachhinein, auch wenn Inter natürlich noch ein fantastisches Halbfinale gegen Barcelona gespielt hat. Und diese beiden Spiele, die wollen wir auch nicht missen. Und trotzdem denke ich mir, wenn die Bayern da durchgekommen wären gegen Inter, ach Gott, was wäre da möglich gewesen?
Ja. Aber also gegen das Paris, die ja vorher auch schon Liverpool, Arsenal ausgeschaltet haben, Aston Villa, also auch wirklich starke Mannschaften aus der Premier League, die waren schon gut drauf. Und das, was ja noch irgendwie interessant war, da geht ein Kylian Mbappé zu Real, um die Champions League zu gewinnen. Und was passiert? Sein Verein gewinnt die Champions League jetzt einfach mal ohne ihn. Tja, was sagt das über Paris? Was sagt das über Kylian Mbappé aus? Sagt das irgendwas?
Ich finde, es sagt was übers Leben aus und vielleicht einfach nur life is a bitch, Kylian. Was soll man sagen? Also ja. Pech gehabt.
Ja, ich glaube, sie haben halt in den vergangenen Jahren schon einen Schwenk ja weggemacht von den großen Topstars und haben sich auch wieder ein bisschen mehr auf die Jugend fokussiert und junge Spieler dazu geholt. Und ich glaube, sie haben halt mit Luis Enrique auch echt einen sehr, sehr guten Trainer. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen, mit Barcelona auch schon die Champions League geholt. Klar, war, glaube ich, 2018 oder sowas. Also Barcelona mit Messi in der Prime ist natürlich vielleicht immer noch mal wie so ein Cheatcode, wenn du Messi dann in der Prime noch dabei hast. Aber trotzdem hat das jetzt auch mit dieser jungen Mannschaft geschafft. Und ich erinnere mich, Nils, wir haben im vergangenen Frühjahr, also nicht jetzt 2025, sondern im Frühjahr 2024 mal über Luis Enrique gesprochen. Mhm. Und dass er da ja gar nicht so, also in Paris gar nicht so wahnsinnig beliebt war, auch bei der sportlichen Führung, weil sie da ja relativ früh im vergangenen Jahr, glaube ich, auch aus der Champions League rausgeflogen sind. Ein Jahr später Champions League Titel in München. Und dann hat man den Kalle und den Uli auf der Tribüne gesehen und die sahen auch ganz schön bedröppelt aus. So wie du jetzt eben gesagt hast, ach, was wäre das schön gewesen, wenn wir jetzt hier im Finale gestanden hätten. Uns wäre vielleicht nicht 5-0 ausgegangen. Das hätten sie vielleicht dann auch nicht so fein gefunden. Aber ich bin da bei dir. Ich glaube auch natürlich, wenn Bayern München dieses Finale da Horm spielt, dann verlieren die nicht 5-0 gegen Paris. Ja. Das glaube ich auch. Aber so wie Paris am Samstag gespielt hat, das wäre für die Bayern auch extremst schwer gewesen.
Ja, so Spiele, das kannst du ja nie vergleichen. Ne? Die laufen ja dann immer sehr individuell. Aber gut, geschenkt, wie gesagt. Die Bayern müssen im neuen Jahr einen neuen Anlauf nehmen und dann ja vielleicht auch mit einem noch verbesserten Team. Denn darauf sollten wir vielleicht noch ganz kurz zu sprechen kommen, Jens. Die Bayern haben Jonathan Tah verpflichtet.
Ja, so ist es. Quasi mit einem Jahr Verspätung. Wir erinnern uns, er war ja quasi im vergangenen Jahr schon so gut wie da und dann fehlte es an ein paar Millionchen. Und der Aufsichtsrat hat wohl den Daumen gesenkt und gesagt, nein, wir bleiben hart, wir zahlen zwar 100 Millionen für Harry Kane und weiß der Teufel wen, aber nee, da sind uns die paar Millionen sind uns zu viel, um Jonathan Tah nach München zu holen. Und jetzt haben sie es ablösefrei gemacht. Wahrscheinlich wird es ein bisschen Kohle gegeben haben, ein bisschen Handgeld, weil ich sag mal, Jonathan Tah, einer der besten deutschen Innenverteidiger, die wir im Moment haben. Ich kann mir vorstellen, da war jetzt nicht nur Bayern München dran und dann werden sie vielleicht auch da die ein oder andere Millionen rausgeholt.
Barca, angeblich wollte Barcelona ihn noch verpflichten, aber die haben ja immer ein bisschen Probleme mit ihrer Kasse und sie konnten ihm wohl nicht mal garantieren, dass er dann Champions League spielen kann. Das hat ja dann irgendwie, ne, wenn die Finanzen nicht in Ordnung sind, dann dürfen nicht alle Spieler gemeldet werden und so weiter. Und interessant ist auch, dass Leverkusen sich jetzt noch ein bisschen bereichern will an den Bayern, denn offiziell hat er noch in Leverkusen Vertrag bis Ende des Monats, aber die Club-WM steht ja an und die ist im Juni und damit er da schon bei den Bayern spielen kann, habe ich gestern gelesen, wollen die Leverkusen dann gerne nochmal 5 Millionen haben für diese 2 Wochen, die er dann vorher dann schon ist. Also das ist schon so ein bisschen Stinkefinger jetzt nach München, um einfach nochmal alles rauszupressen, denn natürlich wäre das für die Bayern gut, wenn Tah schon vorher da wäre, vor dem 1. Juli, nicht nur für diese Club-WM, sondern einfach auch um sich ja schon einzuspielen mit der Mannschaft. Also ich bin mal gespannt, ob sie die Kohle da auf den Tisch legen.
Ja, also da hat Fernando Caro Max Eberl mal einen schönen Mittelfinger gezeigt.
Ja, ja.
Die zwei hatten ja auch so das ein oder andere Thema in dieser Saison. Ja, das geht ja sogar noch so ein bisschen weiter. Er dürfte ja noch nicht mal mit dem FC Bayern trainieren. Er dürfte dann, also weil er ja offiziell gehört hat noch Leverkusen und auch dafür, dass er dann vorher schon mit Bayern trainieren dürfte, müsste Leverkusen ihm irgendwie eine Erlaubnis ausstellen. Mhm. Also ja, also die 5 Millionen für 2 Wochen, Nils, da bin ich bei dir, das ist natürlich maßlos übertrieben, aber das hat ja eine Vorgeschichte, jetzt gar nicht bei Bayern und Bayer, sondern sowas Ähnliches ist jetzt bei dem bei Trent Alexander-Arnold nämlich passiert. Das ist nämlich der Präzedenzfall dafür. Der wechselt jetzt ablösefrei von Liverpool zu Real Madrid. Und Real Madrid spielt ja auch diese Club-WM. Und die beiden Vereine haben sich wohl auf eine Summe in dieser Region so um die 5 Millionen geeinigt, dass eben Trent Alexander-Arnold jetzt schon dann auch bald mit den Königlichen trainieren darf und dann eben auch diese Club-WM schon dann mitspielen darf oder da schon verfrüht auch einsteigen darf. Und dann hat wahrscheinlich Leverkusen gesehen, ach, guck mal, wenn Liverpool da 5 Millionen für Trent fordert, dann können wir für den Jonathan doch auch mal 5 Millionen fordern und mal gucken, was passiert.
Ach, meine Güte, das sind Summen, das sind Relationen. Ah, gut, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Und wenn wir schon in diesen Sphären unterwegs sind, wo Geld einfach in abartigen Höhen ausgegeben wird, Florian Wirtz wird aller Voraussicht nach nun nicht bei den Bayern sein. Er hat es ja den Bayern-Verantwortlichen auch kundgetan. Er sucht sein Heil auf der Insel und geht tatsächlich jetzt ins Ausland zu Liverpool. Und ich muss sagen, obwohl ich ihn natürlich gerne in München gesehen hätte, aus seiner Sicht schon eine coole Entscheidung.
Ja, ja. Also Liverpool hat da schon eine vernünftige Mannschaft zusammen. Und wenn er da jetzt nochmal so reingesetzt wird als Zehner, das könnte schon funktionieren.
Also die sind auf jeden Fall auch Kandidat für den Champions-League-Titel im neuen Jahr. Der Trainer ist cool. Ich meine, in München hätte er auch einen geilen Trainer gehabt, hätte auch eine gute Mannschaft gehabt. Und trotzdem, man muss schon sagen, dass mit Musiala, der dort eben auch noch rumspringt, das ist schon eine andere Situation. Ne? In Liverpool suchen sie eben so einen wie den Wirtz. Gerade in München haben sie eigentlich so einen wie den Wirtz schon. Und ob das jetzt so reibungslos funktioniert hätte, weiß man nicht. Und ich glaube fast, für die Bayern, auch wenn sie es anders wollten, ist es mittel- und langfristig sogar auch besser. Es ist eben wahnsinnig viel Geld, was du auch an anderen Stellen investieren kannst. Und sie haben den Musiala und sie haben ja noch ein paar andere Gute. Jetzt wird man sehen, was mit Sané noch ist. Da wird ja immer noch hart verhandelt. Aber ich glaube, die Bayern mussten in diesem Falle vielleicht auch zu ihrem Glück gezwungen werden. Auch wenn Wirtz sicherlich eine Art Titelgarantie auch eingebaut hat. Aber ich glaube, auch für die Münchner ist es eigentlich besser. Auch wenn sie das heute noch nicht so sehen.
Ja, ich erinnere mich, vor ein paar Wochen hast du das auch noch anders gesehen. Ich glaube, du hättest dir schon gewünscht, dass Wirtz auch dazukommt. Aber das muss man halt auch wirklich mal von der Spielerseite betrachten. Also genau wie du gesagt hast, Nils, in München bist du dann einer von, ich sage, natürlich bist du in Liverpool auch einer von vielen. Warte mal, da muss ich anders anfangen. In Liverpool hast du diese Zehnerposition mehr oder weniger für dich. Mhm. Also natürlich gibt es auch einen Szoboszlai noch, der das jetzt viel gespielt hat. Der kann aber auch ein bisschen hinten dran auf einer 6 oder auf einer 8 spielen. Und dann hast du da vorne eigentlich sonst niemanden, der diese Position so bekleiden soll oder darf. Also das heißt, da kommt ein Wirtz rein und ist dann sofort als Nummer 10 gesetzt. Und du musst das System auch nicht verändern. Die spielen 4-2-3-1, das heißt, da passt er als Zehner einfach in die Mitte wunderbar rein, kann immer mal auf die Außen wechseln, kann mit Musiala und mit Luis Diaz, kann er da irgendwie ein bisschen die Seiten auch tauschen und kann da einfach sehr variabel spielen, so wie er das in Leverkusen jetzt auch getan hat. Und in München wäre doch immer und von der ersten Sekunde an die Diskussion gewesen, wie passen er und Musiala jetzt zusammen in dieses Team? Wer muss da weichen? Und ich sehe schon die Bildschlagzeile, so nach dem Motto, Wirtz oder Musiala, wer ist der Star im Team? Bla, dieses ganze Gedöns. Ne? Vielleicht hat er auch einfach darauf keinen Bock und hat gesagt, weißt du, ich gehe dahin, wo einfach feststeht, dass ich da Florian Wirtz sein kann und nicht irgendwie immer der Konkurrent auch von Jamal Musiala bin. Möglicherweise.
Man weiß es nicht. Ich habe auch gelesen, dass die Gespräche mit den beiden Trainern in Liverpool und in München eine Rolle gespielt haben sollen bei der Entscheidungsfindung. Aber das werden wir nicht erfahren. Und bevor wir uns in weiteren Spekulationen ergehen, Jens, lass uns das Thema wechseln von den Bayern, von der Champions League zu einem kommunikativ sehr, sehr spannenden Thema. Und wir behandeln ja, viel zu selten eigentlich, deinen Herzensverein. Heute wird's mal wieder Zeit. Herzlich willkommen, Werder Bremen.
Ja, genau. Von der Champions League in die noch nicht mal Conference League. Das ist mal ein Sprung im Stadionsprecher.
Na gut, aber geht schon. Jens, was ist da los im hohen Norden?
Ja, oh Gott, wo soll ich anfangen? Also, wir fangen mal mit den Fakten an. Cheftrainer Ole Werner hat sich dazu entschieden, seinen bis 2026 laufenden Vertrag nicht zu verlängern. Mhm. Als Reaktion darauf hat Werder Bremen den 37-Jährigen freigestellt. Und sie haben auch einen Nachfolger, nämlich Horst Steffen, der mit Elversberg jetzt gerade an Heidenheim in der Relegation gescheitert ist. Das sind erstmal die Fakten. Mhm. Kein Trainer mehr in Bremen oder kein Ole Werner mehr in Bremen.
Ja, und eigentlich schon erstaunlich, denn Ole Werners Geschichte in Bremen ist durchaus eine erfolgreiche. Er hat sie ja im Herbst 21 in Liga 2 übernommen, hat sie zurück in die Bundesliga geführt und hat jetzt, ich glaube, in der letzten Saison 51 Punkte geholt und damit sich nochmals verbessert. Also die letzten Jahre eigentlich immer besser abgeschnitten als das Jahr zuvor. Und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich in Bremen, wo ja nun auch die finanziellen Mittel nicht ganz so locker sitzen. Du hast es irgendwann mal gesagt, wie auch der Mannschaftsetat ist, Jens. Platz 13 oder 14 der Liga?
Ja, irgendwo da unten, genau. Also auf jeden Fall schon im unteren Drittel, genau. Ja. Und das ist schon, das ist halt in Bremen so. Und deswegen, ich glaube auch, dass Ole Werner da in den vergangenen Jahren auch das Maximum rausgeholt hat, was rauszuholen war. Also du hast es richtig gesagt, 51 Punkte jetzt in der abgelaufenen Saison, in der davor 42 und in der ersten Saison wieder zurück in der Bundesliga hatten sie 36 Punkte. Also das heißt, er hat stetig auch den Punkteschnitt verbessert. Naja, und dennoch, und das meine ich jetzt gar nicht nur aus Sicht von Werder Bremen, sondern natürlich auch aus Sicht von Ole Werner, ist dann halt die Frage, wie geht's jetzt weiter? Wir sind jetzt zweimal relativ knapp am europäischen Wettbewerb so vorbeigeschrappt. Was passiert denn jetzt? Wollen wir jetzt immer, da wo wir sie auch getippt haben, irgendwo so zwischen 12 und 9 und wenn es mal richtig gut läuft, dann vielleicht mal 7 oder 8? Oder wo wollen wir denn hin mit Werder Bremen? Und ich glaube, da gab es Themen. Also es war eben, obwohl, wie du das ja gesagt hast, die Entwicklung positiv war, eben nicht alles in Butter, sondern ich glaube, man war sich schon nicht 100% einig, wie so ja, Kader- und Transferpolitik jetzt auch in der Zukunft auszusehen haben. Und Werder hat deutlich gemacht, über das komplette Frühjahr eigentlich, dass sie gerne mit Ole Werner langfristig verlängern würden. Und mal ganz ehrlich, Nils, der Typ hat auch einfach super gut gepasst. Ja, das ist so. Also nur nach Bremen, weißt du, der war so total unaufgeregt. Immer trotzdem, auch wenn er eher ein ruhiger Typ war, hat er auch mal einen coolen Spruch auf den Lippen gehabt und so weiter.
Also, das war so wie der verschollene Sohn von Thomas Schaaf.
Ja, aber noch ein bisschen witziger. Also Thomas Schaaf war der komplette Knurrer und er hatte dann schon auch wirklich einen Sinn für Humor, besonders natürlich, wenn es ein bisschen besser gelaufen ist, aber ich glaube, das ist ja bei jedem Trainer so. Aber der hat schon eigentlich ganz gut dahin gepasst. Jetzt muss man, ich glaube, das vergisst man bei ihm auch immer wieder, wenn man ihn so sieht. Ich habe es eben schon mal ganz kurz gesagt, der ist 37.
Ja,
das
also
ist der jüngste Bundesliga-Trainer.
No offense, so sieht er nicht aus.
Nee, ja, genau.
Richtig, er sieht gut. Einen Ticken älter aus.
Ja, er ist halt auch schon ein bisschen länger Trainer. Vielleicht trägt das auch dazu bei, dass er jetzt auch nicht gerade erst in das Amt gekommen ist. Aber naja, gut. Von daher, ja, da gab es schon Unstimmigkeiten wohl, wo es jetzt irgendwie hingehen soll.
Ende Mai hat er in einem Interview mit der Deichstube gesagt, wenn wir von einem Spieler wirklich überzeugt sind, können wir in der internen Abstimmung noch klarer werden und es schneller durchziehen. Jens, was genau meint er damit?
Also zunächst mal, wie siehst du das denn jetzt? Ist das ein kleiner Seitenhieb in Richtung der sportlichen Führung?
Naja, ich frage mich gerade, was er da ganz genau damit sagt. Also wenn er sagt, wir können in der internen Abstimmung noch klarer werden, heißt das ja so viel, also intern heißt doch innerhalb des Vereins, das heißt eher Geschäftsführung, Management im weitesten Sinne und es schneller durchziehen, heißt so viel wie, wir finden einen Spieler gut, kommen aber nicht aus dem Quark, um den schnellstmöglich hier zu uns an die Weser zu holen. Also das heißt das doch eigentlich.
Ja, das heißt das. Und wie gesagt, ich nehme mal die Antwort vorweg. Für mich ist es ein klarer Seitenhieb in Richtung Clemens Fritz, der ja Geschäftsführer Sport ist, oder auch Peter Niemeyer, der da Sportdirektor ist. Ja, ich glaube, er ist unzufrieden damit, wie der Kader aussieht. Er war schon unzufrieden damit, wie der Kader im vergangenen Jahr ausgesehen hat. Und er ist auch unzufrieden damit, wie der Kader jetzt für die kommende Saison aussieht. Denn es ist schon so, dass ein paar Spieler, die das Team verlassen werden, einfach weil ihre Leihverträge auslaufen. Marvin Ducksch wird wahrscheinlich gehen Und die zwei herausragenden Spieler in dieser Saison waren Jens Day im defensiven Mittelfeld und Romano Schmid im offensiven Mittelfeld. Für die ist ein Markt da. Und wenn Werder für einen dieser Spieler 20 bis 25 Millionen bekommt, dann ist er weg. Mhm. Und ja, ich glaube, er sieht nicht so richtig die Perspektive. Und das sagt für mich auch aus, Nils, dass es in der Vergangenheit ein paar Spieler gab, die er gerne in Bremen gesehen hätte, ja, die er aber nicht bekommen hat.
Und Clemens Fritz hat darauf reagiert, und zwar folgendermaßen. Er sagt: Ich sehe eine Entwicklung innerhalb unseres Kaders in den letzten 3 Jahren. Wir haben gemeinsam mit Ole Schritte nach vorne gemacht. Natürlich gab es immer mal wieder kontroverse Diskussionen, am Ende wurden aber alle Transferentscheidungen gemeinsam getroffen. Okay, das ist schön und gut, aber das widerspricht ja auch nicht der Aussage von Ole Werner, wenn er eigentlich sagt, ich hätte gerne den einen oder anderen Spieler hier noch gesehen, aber den haben wir nicht bekommen. Dem widerspricht Clemens Fritz ja mit dieser Aussage schon mal nicht.
Nee. Ja, und er sagt dann aber noch mal ein bisschen gezielter, dass sich in Sachen Neuverpflichtung jetzt auch für die kommende Saison noch nichts getan hat. Dass bisher kein Neuzugang von uns vermeldet wurde, liegt auch daran, dass es in den vergangenen Wochen eine gewisse Unsicherheit gab, was auf der Position des Cheftrainers passiert. Und darüber haben wir in den vergangenen Wochen ja auch schon mal häufiger gesprochen, dass es immer wichtiger wird für die Spieler, welcher Trainer ist denn da? Mhm. Welche, zumindest wenn alles gut läuft, längerfristige Perspektive habe ich denn in diesem Verein? Und ich glaube, dass es in diesem Fall natürlich auch jetzt wenig gegeben gewesen, dass du natürlich auch keine Spieler davon überzeugen kannst, wenn du nicht weißt, wie es auf der Trainerposition weitergeht.
Aber da schieben sie sich gegenseitig so ein bisschen jetzt den schwarzen Peter zu, ne? Weil im Prinzip, ich weiß ja nicht, ob Ole Werner seine Entscheidung jetzt auch von der kommenden Saison abhängig gemacht hat oder ob er die grundsätzlich getroffen hat. Aber wenn ersteres der Fall wäre, würde das ja bedeuten, er wartet eigentlich darauf, dass die Geschäftsführung ein paar neue Spieler holt und die Geschäftsführung wartet darauf, dass er sagt, ich bleibe, damit sie neue Spieler holen kann. Also genau, das ist ein bisschen schwierig.
Genau. Ja, genau. Also es ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem.
Ja, genau.
Richtig. Aber gut. Jetzt aber mal ganz grundsätzlich jetzt mal kurz zusammengefasst. Also Werner hat noch einen Vertrag bis 2026. Mhm. Er will diesen nicht verlängern und deswegen beendet Werder den Vertrag mit ihm jetzt vorzeitig. Kannst du das denn grundsätzlich nachvollziehen, dass Werder jetzt diese Entscheidung trifft? Oder sagst du, hey, das ist doch eigentlich euer Erfolgstrainer, wer weiß, wo der euch jetzt in der kommenden Saison hingeführt hätte?
Zumindest muss man sagen, haben sie ja ziemlich schnell jetzt adäquaten Ersatz besorgt. Das ging ja sehr zügig. Und ich denke, da ist das Tischtuch jetzt einfach so ein bisschen zerschnitten. Also diese Statements sind natürlich noch alle im Rahmen. Und da haben, glaube ich, auch alle Beteiligten schon angemessen auf ihre Wortwahl geachtet. Und dennoch schwingt er ja was mit. Also eine Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Und ich glaube, die macht eine Zusammenarbeit dann im nächsten Jahr auch ein bisschen schwierig.
Ja.
Demnach, wenn schon klar ist, die Trennung kommt. Wenn Werder jetzt niemanden im Petto gehabt hätte und man sagt, okay, wir müssen uns jetzt einfach Zeit nehmen, einen richtigen Kandidaten zu finden, dann hätte es natürlich auch Sinn gemacht, mit Werner jetzt noch in die neue Saison zu gehen. Da sie aber offensichtlich im Hintergrund da schon die Fühler ausgestreckt hatten, ist es dann auch konsequent zu sagen, dann geht er direkt. Aber als ich es gelesen habe, ohne jetzt Hintergründe zu kennen und erstmal nur die Schlagzeile gesehen habe, dachte ich mir schon, okay, spannend. Mhm. Er will nicht verlängern und dann muss er jetzt sofort gehen. Das muss man ja nicht zwingend so machen, aber es spricht, glaube ich, einfach dafür, dass die Stimmung da jetzt nicht so gut ist.
Ja, ich glaube, es hat noch eine andere Komponente, weil genau das, was ich jetzt eben schon mal ganz kurz angedeutet habe, dieses bisschen längerfristig Denken, auch im gesamten Verein, das ist schon auch wichtig. Und ich glaube, wenn du jetzt bei allen Personen im Verein weißt, eigentlich, wie wir ja auch immer sagen oder wie wir auch immer wieder hören, die wichtigste Personalie im Verein ist quasi so fürs nächste Jahr mal so ein bisschen in Limbo und danach weiß man eigentlich nicht so richtig, was passiert. Mhm. Ich glaube, das kann schon auch schwierig werden und erinnere dich mal, um mal diesen Schwenk ein bisschen auch in die Wirtschaft zu machen. Das ist schon relativ häufig so, wenn so auf der allerhöchsten Ebene sich nicht auf eine Vertragsverlängerung geeinigt wird, dann ist es oft so, dass dann auch die Entscheidung getroffen wird, okay, dann beenden wir das jetzt gleich. Weil das halt einfach ist, du kannst nicht für ein Jahr da so eine Lame Duck haben Und du hast halt immer eine Ausrede. Du wirst auch immer wieder, die Spieler haben eine Ausrede. Sie sagen, ja, was soll ich denn für den Trainer jetzt tun? Der ist doch in einem Jahr sowieso weg. Genauso, du hast so die längerfristige Perspektive im Verein nicht. Ich kann es schon nachvollziehen. Ich finde es auch schon konsequent, um zu sagen, hey, komm, lass den Schritt jetzt machen. Jetzt können wir dann halt auch wirklich die Mannschaft längerfristig auf den neuen Trainer ausrichten und jetzt nicht für ein Jahr auf Ole Werner und danach gucken wir mal. Also so kann ja auch ein Sportvorstand nicht denken. Und man muss ja gerade mal sagen, also zumindest Werder versucht es ja, ist ihnen nicht immer gelungen in den vergangenen 10, 15 Jahren, aber zumindest versuchen sie ja auch ihre Trainer länger an sich zu binden. Ich meine, Ole Werner war jetzt auch 3,5 Jahre da. Also das heißt, so für ein Jahr planen ist auch nicht der Werder-Weg. Und deswegen, ich finde es schon in dieser Situation auch richtig.
Ach, vielleicht haben sie sich auch einfach ein bisschen satt, der Clemens Fritz und der Ole Werner jetzt seit 2021, 4 Jahre. Man weiß ja, wie das in Beziehungen ist. So nach 3, 4 Jahren wird es auch schwieriger im Normalfall. Und Clemens Fritz, Erfurter Jung, der ist entspannt drauf. Ole Werner, ein bisschen stoffeliger. Ja, vielleicht ist ein bisschen Sand im Getriebe und dann muss man sich vielleicht auch einfach mal verändern. Interessant war ja auch, was Clemens Fritz Richtung Horst Steffen, also zum neuen Trainer, gesagt hat. Horst hat uns in den Gesprächen inhaltlich wie menschlich absolut überzeugt. Er hat in den letzten 7 Jahren in Elversberg herausragende Arbeit geleistet. Horst steht für offensiven, attraktiven Fußball und eine sehr gute und klare Mannschaftsführung. Eine sehr gute und klare Mannschaftsführung. Betont Clemens Fritz das vielleicht bewusst? Also fehlten diese Attribute vielleicht einem gewissen Ole W. aus K.? Man weiß es nicht. Jens, was denkst du?
Also zumindest gibt es schon bei den Werder-Fans Stimmen, die öfter mal gesagt haben, der Ole-Werner-Fußball ist zwar für uns erfolgreich, aber so besonders gut anzuschauen ist es nicht. So, uns fehlt der Mut, uns fehlt dieses, wir gewinnen lieber ein Spiel 4-3 als 1-0 der vergangenen Jahre. Natürlich ist das Fandenken und natürlich darfst du dich da als Verantwortlicher auch nicht oder nur in gewissen Prozentzahlen von lenken lassen, aber ja, der Vorwurf war schon immer mal da, dass er doch einen sehr reservierten Fußball hat spielen lassen. Das heißt so, damit spricht Clemens Fritz so ein bisschen aus der Fanseele und das mit dieser guten und klaren Mannschaftsführung, das sticht natürlich noch mal ein bisschen heraus. Und ich habe noch ein Interview mit Ole Werner im Ohr, da hat er im Winter war er irgendwann mal bei einem Podcast bei, wie heißt dieser Sky-Moderator? Ah, ich weiß gar nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er da auch schon gesagt, ja, ich bin nicht der Kumpeltyp bei den Spielern. Ich bin jetzt auch nicht hier der Autoritätsfritze, genau. Aber ich bin eben auch nicht der Kumpeltyp, der jetzt irgendwie jeden Abend mit der Mannschaft irgendwie zum Italiener geht oder so. Also von daher, ich glaube, da wäre schon auch noch Potenzial.
Ja, und ihm wurde ja auch immer wieder vorgeworfen, zu wenig auf Spieler aus dem Nachwuchs zu setzen. Ne? Ja. Also er hat dazu auch mal gesagt, man kann in den letzten Jahren nicht davon sprechen, dass es viele Spieler geschafft haben. Das liegt an mehreren Dingen. Zum einen haben wir jetzt erst wieder Jahrgänge, in denen spannende Spieler dabei sind, die eine Perspektive für den Profifußball haben. Zum anderen ist es so, wenn du das Ziel hast, viele junge Spieler einzubauen, wird es wahrscheinlich nicht damit einhergehen, im Windschatten von Europa mitzuspielen. Du musst dich entscheiden, welchen Weg du gehen willst. Also entweder erfolgreichen Fußball oder Fußball, der auf den Nachwuchs setzt. Ist es so einfach? Ist es so schwarz-weiß?
Also ich finde nicht, weil gerade so das Beispiel VfB Stuttgart zeigt das doch, dass es auch anders geht. Ja, ich glaube halt, der Weg, wir haben da bei unserer Abschlussfolge vor 2 Wochen schon drüber gesprochen, der Weg ist für Werder Bremen vorgezeichnet. Du mit den, in Anführungszeichen, finanziellen Möglichkeiten oder finanziellen Nichtmöglichkeiten in Bremen musst du Spieler entwickeln und musst sie teurer verkaufen, als du sie eingekauft hast. Und ich habe es vor 2 Wochen schon gesagt, das Musterbeispiel ist einfach Nick Woltemade, der in der vergangenen Saison, also in der vorvergangenen Saison, also 2023, 2024, keiner erinnert sich mehr daran, aber im Werder-Kader stand und so gut wie keine Minute gespielt hat. Jetzt ganz am Ende hat er ein paar Minuten bekommen, okay, aber dann wechselt er zum VfB Stuttgart, ein Jahr später ist er Nationalspieler und hat einen Marktwert von wahrscheinlich 25, 30 Millionen Euro. Vielleicht in der Premier League werden vielleicht in Gedenken an Peter Crouch auch noch 5 Millionen draufgelegt. Also das wäre genau so ein Spieler gewesen, wo du sagen könntest, hat er den konsequent genug aufgebaut? In dem Jahr, in dem er noch in Bremen gespielt hat. Weil er ist dann ablösefrei gegangen und weil er dachte, hier bekomme ich keine Chance. Und wenn du mal so übers Werder-Team schaust, dann ist es tatsächlich so, dass viele der gestandenen Spieler schon zu Zweitliga-Zeiten da waren. Natürlich an der einen oder anderen Stelle wurde ein bisschen aufgefrischt und so weiter. Aber die Leistungsträger in Bremen sind alle schon 3, 4, 5 Jahre da. Kannst du natürlich sagen, sorry, noch einen Satz, Nils, und dann müssen wir auch von Bremen mal weg gleich, sonst rede ich mich hier in Rage. Du, natürlich, wir sagen ja auch immer, es ist wichtig, dass die Mannschaft einen guten Stamm hat und dass sie eine gute Achse hat und so weiter. Also dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden, dass Spieler wie Zetterer, Marco Friedl, Jens Day, Romano Schmid, Marvin Ducksch schon ewig oder schon lange zusammenspielen. Aber dann fehlen nebendran, fehlen ein bisschen die jungen Wilden. Mhm.
Ja. Ja, und ich kann mir vorstellen, Clemens Fritz wird sich im Nachhinein in den Arsch beißen, dass ein Woltemade jetzt so abgeht und plötzlich auch solche Summen da aufgerufen werden. Ich habe gelesen, die Bayern haben sich sogar nach ihm erkundigt, als möglichen Backup für Harry Kane. Tja, da hast du natürlich ein paar Millionen irgendwo liegen lassen, leider, ne?
Ja, aber da sind ja auch Clemens Fritz definitiv die Hände gebunden. Du kannst ja auch nicht sagen, okay, wir geben dem jetzt 500.000 mehr. Ja. Erstens, in Stuttgart kann er sowieso mehr verdienen als in Bremen. Das ist schon mal Fakt. Aber auf der anderen Seite, der Spieler will doch auch eine Perspektive. Der will doch auch hören, wie plant ihr denn mit mir? Und so aus dem Jahr, als er noch in Bremen war, dann irgendwie abzulesen, dass ich in den kommenden Jahren hier Stammspieler sein werde, das war halt nicht gegeben unter Ole Werner. Und Sebastian Hoeneß hat es ja clever gemacht, hat ihn auch die ersten 3, 4, 5, 6 Spiele ein bisschen eher von der Bank kommen lassen. Und jetzt ist er aus der Stuttgart 11 nicht mehr wegzudenken und schießt, keine Ahnung, wie viele Tore im DFB-Pokalfinale und ist Pokalsieger. Also von daher, ja, und das ist halt nur ein Beispiel von vielen, wo man sagen kann, so richtig werden die Jungen halt in Bremen nicht rangeführt. Und man sagt Horst Steffen eben nach, dass er das kann. Ich habe mal die Aufstellung angeschaut, die mit der er jetzt versucht hat, gegen Heidenheim das Relegationsspiel zu gewinnen und die auch schon viele Spiele in der kompletten Zweitligasaison gemacht haben. Und da waren eben auch viele Junge dabei. Und ich glaube, das wird er auf seinem Zettel haben. Das wird ihm Clemens Fritz, übrigens, ne? Warte mal, bevor ich weiterrede, Clemens Fritz, Horst Steffen, Ole Werner. Also anscheinend sind in Bremen nur Vornamen gefragt. Da gibt's keine Nachnamen. Also das wird er Horst Steffen dick und fett ins Hausaufgabenbuch geschrieben haben, nach dem Motto, wir brauchen das. Es geht in Bremen nicht. Wir müssen Spieler verkaufen und zwar gewinnbringend verkaufen, damit wir uns neue Spieler leisten können. Und das wird Priorität haben.
Und für Horst Steffen ist das doch auch eine schöne Sache. Jetzt nach 7 Jahren Elversberg, auch da ist es, glaube ich, okay, nach 7 Jahren dann einfach mal einen Tapetenwechsel zu haben und jetzt auf jeden Fall erste Liga zu spielen, ist doch auch ganz nett. Auch wenn er natürlich jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten der Top-Clubs hat. Und dennoch ist es, glaube ich, spannend, auch im neuen Jahr zu verfolgen, wie sich das da in Bremen entwickelt. Wir werden auf jeden Fall natürlich eng dranbleiben und das ganze Ding begleiten. Ja,
ob wir wollen oder nicht.
So schnell wird es schon nicht werden jetzt.
Bin ganz nein, ich glaube auch, das wird zumindest interessant. Es wird zumindest offensiv, attraktiv, hoffe ich. Und dann gucken wir mal, was am Ende bei rausspringt.
Und das ist ein gutes Stichwort. Denn wir haben uns hier schon um Kopf und Kragen geredet. Wenn ich auf die Uhr gucke, Jens, wir wollten noch eine kurze Folge machen. Also, ein Thema haben wir aber noch. Denn Stichwort neue Trainer. Auch in Augsburg hat sich was getan. Augsburg hat für die neue Saison einen neuen Coach geholt. Und das ist kein geringerer als Sandro Wagner. Für diejenigen, die nochmal einen kurzen Recap brauchen. Sandro Wagner, ehemaliger Spieler, 11 Jahre in der Jugend des FC Bayern, dann knapp 10 Jahre Fußballprofi, war in Duisburg, war in Bremen, bei Hertha, Darmstadt, Hoffenheim, dann noch ein Jahr beim FC Bayern und am Schluss sogar noch ein Jahr in der chinesischen Super League. Und mit 32 Jahren im Sommer 2020 hat er seine Spielerkarriere dann beendet. Hat umgeschult, war TV-Kommentator und hat eben auch Trainerscheine gemacht. War dann von 2021 bis 2023 in Unterhaching und ist dann nach dem Aufstieg in die dritte Liga Von dort weg ist zum DFB, wurde Co-Trainer der deutschen U20-Nationalmannschaft und jetzt schließlich Co-Trainer der A-Nationalmannschaft unter Julian Nagelsmann. Hm. Und von dort aus geht es jetzt nach Augsburg und es war eigentlich allen Beteiligten klar, denn er war schwer umworben und man hat immer wieder gelesen, dass sich viele Vereine vorstellen können, Sandro Wagner zu verpflichten. Hoffenheim war unter anderem mit dabei und jetzt eben Augsburg. Jens, hat dich die Meldung überrascht? In den sozialen Medien gab es ja durchaus Kritik, jetzt weniger an der Verpflichtung von Wagner, sondern mit dem verbundenen Rausschmiss von Torup.
Ja, es ist ein bisschen die Situation wie in Bremen. Auch erst Torup hat ja jetzt auch dafür gesorgt, dass, glaube ich, Augsburg auch in den vergangenen 2 Jahren jetzt erstmal nichts oder zumindest so gut wie nichts mit dem Abstieg zu tun hatte. Also hat ja auch Augsburg da in sichere Gefilde gebracht. Ja, und das ist dann jetzt die Frage, was soll so der nächste Schritt sein? Ich glaube auch, dass man in Augsburg Ambitionen hat, dass man so von diesem grauen Maus Image ein bisschen wegkommen will. Und eine kleine Side-Story. Ich habe ja mit meinen Cousins so eine Tipprunde. Und da tippen wir die Bundesliga-Saison. Und da wird natürlich auch immer die Frage gestellt, oder wird bei uns auch die Frage gestellt, wer entlässt als erstes den Trainer und wer steigt ab? Und einer von uns, 6, 7, 8, wie wir da zusammen sind, mindestens einer tippt immer bei erster Trainer wird entlassen, Augsburg und Absteiger. Auch. Also Augsburg ist so gut wie immer mehrmals, also mindestens einmal, aber oft auch mehrmals vertreten bei den Abstiegskandidaten. Und ich glaube, davon wollen sie weg. Und da ist natürlich Sandro Wagner ein sehr interessanter Schritt. Der bringt natürlich als das, was du jetzt eben aufgezählt hast, und als Co-Trainer der Nationalmannschaft ordentlich Glamour.
Ja, das muss man sagen. Also man muss vielleicht erstmal konstatieren, Augsburg war jetzt 12. In den Vorjahren, ich habe nochmal geschaut, waren sie 11., 15., 14., 13., also immer so in dieser Range. Und dieses Jahr schien eigentlich noch im April sogar die Teilnahme im Europapokal möglich, denn sie standen gut da, aber leider hat der Saisonendspurt nicht so hingehauen. Also April und Mai waren da nicht mehr so erfreulich. Auch das haben wir nochmal rausgesucht. Also sie haben verloren gegen Bayern, haben dann auswärts in Bochum gewonnen, dann gab es ein Unentschieden gegen Frankfurt, so, und dann gab es nur noch Niederlagen, und zwar gegen Leverkusen, gegen Holstein Kiel, gegen Stuttgart und gegen Union Berlin, und damit haben sie sich leider die gute Ausgangsposition so ein bisschen verbaut. Und Jes Torup hatte insgesamt einen richtig guten Punkteschnitt, seit Jos Luhukay, der war von 2009 bis 2012 da, hatte er den besten Punkteschnitt mit 1,32 Punkten. Also demnach, so schlecht war das definitiv alles nicht, was der Kollege da gemacht hat. Aber FCA-Geschäftsführer Michael Stroll gibt ein bisschen Einblicke, warum sie trotzdem diesen Schritt jetzt begangen haben. Er sagt, letztlich sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass wir uns in dieser Konstellation nicht so weiterentwickeln werden, wie wir uns das vorstellen. Die Trennung ist keine Entscheidung gegen Jes Torup, sondern für eine weitere Entwicklung. Und er sagt weiter, es ging uns nicht darum, dass wir uns für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren. Keiner ist so vermessen, dass wir diese Zielsetzung haben. Wir haben Potenziale tabellarisch in unserer Mannschaft und in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Und auch hier ging es dann unter anderem um die fehlende Weiterentwicklung jüngerer Spieler. Also auch das war wohl so ein Thema. Ja, also demnach alles tatsächlich ein bisschen ähnlich wie bei Werder. Und ich glaube auch, du hast einen Punkt, Jens, wenn du sagst, dieser Typ Sandro Wagner, der ist einfach auch gerade gefragt. Und wenn man sich mal anguckt, wer so in den letzten Jahren Trainer bei Augsburg war, Torup, Enrico Maaßen, Markus Weinzierl, Heiko Herrlich, Martin Schmidt, Manuel Baum, alles eher ruhige Geister. Man möchte fast sagen, ein bisschen langweilig, so vom Typ. Und dann kann man sich natürlich fragen, okay, Wagner ist jetzt das genaue Gegenteil. Passt der da überhaupt hin? Denn als Spieler haben wir ihn noch im Kopf als einen, der durchaus mal einen Spruch raushaut. Er hat zum Beispiel mal gesagt, ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer. Und ich meine, wir erinnern uns, ich glaube, er hat 8 Spiele für die Nationalmannschaft gemacht. Ne?
Also, hey, ja, komm, kann man schon mal sagen, Nils.
Und ich meine, er war ein Jahr bei den Bayern, bei den Profis. Ansonsten waren die Vereine jetzt nicht ganz oben angesiedelt. Er hat auch mal gesagt, gemessen an dem, was man aufgibt, finde ich, dass auch die bei Bayern zu wenig verdienen, selbst 12 Millionen oder so. Also so ein Typ ist er, ja, bei der Nationalmannschaft hat er sich jetzt sehr zurückgehalten, aber ja, man kann sich schon die Frage stellen, ob Augsburg auch daran so ein bisschen gedacht hat, als sie ihn jetzt verpflichtet haben. Ne?
Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, einfach um das Image des Vereins auch ein bisschen zu verändern, wirklich da so eine Type reinzuholen, der so große Fußballwelt ausstrahlt. Ja. Und ich sag mal, passt der Typ Wagner zum Verein Augsburg? Das wird sich herausstellen. Er passt auf jeden Fall räumlich sehr gut zu Augsburg, weil er wohnt in Unterhaching. Ja. Da kann er theoretisch, also ich habe jetzt nicht die Kilometer im Detail im Kopf, aber ich glaube, das kann man ganz gut pendeln nach Augsburg.
Ja. Und er hat ja auch Familie, ja, muss man sagen. Ne? Er wohnt ja auch nicht alleine, er hat da Familie. Aber übrigens, weil du es gerade ansprichst, Michael Ströll, also Geschäftsführer von Augsburg, sagte zur Frage, ob die räumliche Nähe zu Wagners Heimat eine Rolle spielt, eine seiner ersten Aussagen war, dass die räumliche Nähe zu seiner Familie keine Rolle für seine Entscheidung spielt. Sandro war oft von der Familie getrennt. Er will den Fokus auf den Fußball legen. Lirum, Larum, Löffelstiel ist ja natürlich völliger Quatsch.
Ist auch also, total egal, weil die räumliche Nähe ist jetzt da und dann kannst du natürlich sagen, hat keine Rolle gespielt. Ja, und kannst dir trotzdem denken, oh, so super.
Wer denkt denn freiwillig, ich möchte maximal weit von der Familie weg sein? Also das ist ja wirklich Quatsch. Dass das natürlich ganz nett ist, wenn die Familie in der Nähe ist, ist ja klar. Und trotzdem würde Sandro Wagner ja davon alleinig nicht so eine Entscheidung abhängig machen, das ist genauso klar. Ja. Der muss da natürlich auch ein bisschen was sehen und ich glaube, für ihn ist das eine ganz gute Situation, weil er da einen guten, soliden Verein hat, der aber eben durchaus auch noch Luft nach oben hat und das ist doch für ihn ganz nett, um vielleicht auch den nächsten Schritt dann zu gehen und ich glaube, Wagner hat da ein Ziel vor Augen, Jens. Das Ziel ist natürlich nach Unterhaching und dem FC Augsburg irgendwann den ganz großen Verein in Bayern zu trainieren. 1860. Die Bayern. Er will natürlich zum FC Bayern München zurückkehren. Er war da 11 Jahre in der Jugend. Er hat da gespielt. Das ist ein großer Traum. Da brauchen wir uns noch nichts vormachen.
Und dann ist er vielleicht der einzige Trainer, der nie für einen Job umziehen musste. Unterhaching, genau. Augsburg. Ja. Auch dann schön, ab und zu hier die DFB-Maßnahmen in Frankfurt, okay, aber und dann die Bayern. Ja, du, ich glaube, ich kann das von seiner Warte aus total nachvollziehen und ich finde es auch sympathisch, dass er jetzt zum FC Augsburg geht, auch aus seiner Sicht. Natürlich hättest du jetzt, was waren denn die Vereine, die im Moment Bundesliga-Trainer suchen? Da sind einige. Du hast RB, du hast Bayer Leverkusen bis vor 2 Wochen. Ach so, ja, Erik ten Hag ist neuer Trainer Bayer Leverkusen, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. So, Bayer Leverkusen hat einen Trainer gesucht. Hoffenheim weiß man nicht so ganz genau, wie es da mit dem Trainer weitergeht. Wolfsburg sucht einen Trainer. Köln sucht einen Trainer. Also da gibt es ja schon auch einige Vereine, wo man hätte sagen können, da stand bestimmt ein Sandro Wagner mal auf der Liste. Dass ein Sandro Wagner jetzt vielleicht nicht sofort zu Leverkusen geht, okay, aber...
Wobei er damit Völler garantierten Fürsprecher gehabt hätte. Ne? Ja, der ist ja schon Fan. Aber er ist ja schlau, wenn er auch in so ein ruhiges Umfeld jetzt geht, weil auch Köln, also Köln ist viel, viel unruhiger als Augsburg und ich glaube, da kann er sich wirklich auf seinen Job konzentrieren und kann einfach zusehen, dass er in der Tabelle ein bisschen höher klettert. Und wenn er die vielleicht, der hat jetzt 3 Jahre Vertrag, in 2-3 Jahren sogar ins internationale Geschäft führt, ist das ein Riesenerfolg und dann kann er sich den nächsten Verein suchen.
Definitiv. Und guck mal, was im Moment oder in der vergangenen Saison in Hoffenheim los war. So ein unsicheres Umfeld. Ja. Wolfsburg, da ist man ja auch gefühlt seit 10 Jahren latent unzufrieden und wartet eigentlich auf den nächsten Messias, der jetzt da endlich mal die Mannschaft wieder mal in die Champions League führt oder sowas. Und ich sehe das genau wie du. Eigentlich eine stabile Truppe. Also du hast ja die Plätze vorgelesen, die Jestorup in den vergangenen 2 Jahren da erreicht hat. Viel weiter muss man da ja auch eigentlich nicht zurückgehen. Und wie du sagst, da kannst du schön jetzt einen draufsetzen, ohne dass von dir jetzt direkt die Champions League erwartet wird. Genau. Finde ich einen schlauen Schritt.
Und interessant ist auch, wenn man sich ein Interview mal anhört mit Markus Schwabel, das ist ein Weggefährte von Sandro Wagner, war damals auch Spieler unter ihm in Unterhaching und er sagt auch, ich sehe ihn definitiv irgendwann bei Bayern, ob das in 5 Jahren ist, weiß ich nicht, aber das wird seine Endstation sein, wer weiß, ob das die Endstation ist, aber mit Sicherheit ein lohnendes Zwischenziel und er sagt auch zum Typ Wagner, auch auf die Frage, ob er mal bei Bayern landen wird, das glaube ich definitiv, weil du ein dickes Fell brauchst als Bayern-Trainer und weil du ein gesundes, vielleicht auch einen Tick übermäßiges Selbstvertrauen brauchst. Das hat er, weil er weiß, dass er gut ist. Hatten wir neulich erst den Punkt, ne? Mit dem übermäßigen Selbstvertrauen. Haben wir bei Davy Selke drüber gesprochen im Zusammenhang mit dem HSV und auch dort festgestellt, für Stürmer ist das nichts Schlechtes und auch für Trainer ist es, glaube ich, nichts Schlechtes, wenn man sehr selbstbewusst ist.
Ja, ja, das stimmt. Und dennoch, weißt du, ich glaube, so ein Xabi Alonso hatte auch Selbstbewusstsein.
Ja, so ja, das in stimmt. Leverkusen. Aber haut nicht solche Sprüche raus.
Genau, ne? Es kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie du, und auch ein Vincent Kompany ist ein selbstbewusster Typ. Ja. Das ist doch klar. Und aber trotzdem lässt das nicht immer so raushängen. Und
ja, vielleicht ist er ein Ticken schlauer. Also zumindest mal als Spieler. Ja, das ist, und du weißt ja auch, dass ich davon echt kein Fan bin. Siehe auch die Zlatans und die Ronaldos dieser Welt. Ja, ich brauche das auch nicht, diese Statements raushauen. Ich finde es viel cooler. Ich weiß, du magst es auch manchmal.
Na genau, nee, vor allen Dingen, also ich würde die zwei nicht. Also ja, sie kommen nach außen ähnlich rüber, aber ich würde Zlatan und Cristiano nicht vergleichen, weil Zlatan hat das, glaube ich, alles ein bisschen auch mit einem Augenzwinkern getan und CR7 meint es todernst. Also ich kann mich noch erinnern, als Zlatan damals nach LA gewechselt ist und hat in der LA Times, in einer der größten Tageszeitungen der USA, einfach auf einer Seite "You're welcome" war so seine Adresse, also war so seine Werbung, die er geschaltet hat. Einfach ein großes "You're welcome". Unten drunter Zlatan Ibrahimovic. Das ist schon cool. Das ist schon einfach auch ein bisschen witzig. Deswegen, und dann wurde er ja hinterher, war er ja auch in allen Talkshows bei Jimmy Kimmel und so weiter, wurde er auch immer drauf angesprochen. Der konnte sich quasi das Lachen nicht verkneifen. Das macht er. Das ist auch ein bisschen sein Image und Show. Und dennoch nochmal zurück auf Sandro Wagner. Ja, ich glaube, du brauchst das. Du brauchst das natürlich auch bei Bayern. Du brauchst es aber auch in Augsburg. Und ich glaube, das ist auch das, was sie jetzt gesucht haben. Eben die Person, die eine Ausstrahlung hat, die dem Verein auch ein bisschen mehr Ausstrahlung gibt und sie so von diesem grauen Maus-Image da wegholt. Und wenn das gut funktioniert, und ich glaube, er will halt auch einen aktiven Fußball spielen. Gut, welcher Trainer will das nicht? Aber du weißt, was ich meine. Also er will schon einen aktiven und offensiven Fußball spielen. Das sagt er zumindest von sich. Und will auch seine Spieler maximal fit haben. Und ich glaube auch, dass er Menschen mitreißen kann. Von daher, ich sehe das schon auch als möglich an, dass er mit Augsburg da 1, 2, 3, 4, 5 Tabellenplätze klettert.
Ja, glaube ich auch. Auch übrigens noch jung, ne? 37 ist er, glaube ich, auch. Ähnlich wie Ole Werner. Wieso, wer sieht da jetzt jünger aus, Jens? Das ist die wichtigste Frage vielleicht noch zum Schluss.
Ja, also ich finde, Sandro Wagner hat den schöneren Bart.
Muss man sagen, ja, in der Tat. In der Tat.
Also, aber wir sehen ihn ja, sorry, jetzt bevor du zu Ende, aber wir sehen ja Sandro Wagner jetzt noch bei den Final Four.
Das ist total lustig, der fängt ja erst im Juli an, ne?
Das heißt also übermorgen, heute ist Montag, wir nehmen Montag auf, übermorgen sehen wir ihn dann noch in München mit der Nationalmannschaft.
In der Tat, ich muss mal gucken, ob ich das auf Kreta überhaupt schauen kann, Mensch. Das ist da gar nicht so selbstverständlich, tatsächlich. Muss mal gucken.
Ja, ist da Zone. Es könnte sein, dass du da nicht zugreifen kannst, außerhalb Deutschlands.
Ja, das stimmt. Na gut, muss ich Live-Ticker dann bemühen vom Strand. Ach, Freunde, ich freue mich drauf. So, genau. Wir hören uns dann demnächst wieder. Dann ist mit Sicherheit das Final Four schon Geschichte. Wir haben Club-WM anstehen. Darauf freue ich mich tatsächlich auch sehr. Das wird spannend. Und bis dahin, Jens, berühmte letzte Worte von dir noch?
Nee, alles gut. Wir machen jetzt mal, wünschen dem Nils einen schönen Urlaub.
So, genau.
Der soll sich mal ein bisschen schön erholen, hat genug gebuckelt im ersten Halbjahr, darf sich jetzt mit der Familie ein paar Wochen erholen.
Ah, das klingt sehr gut.
Genau, und dann kommt er erholt und entspannt und braun gebrannt zum Stadionsprecher zurück.
Genau, du siehst schon so braun gebrannt aus, Jens.
Ja, ich war viel in der Sonne die vergangenen Tage, viel Zeit draußen verbracht.
Sehr gut.
Und auch einmal ein bisschen wenig Sunscreen aufgelegt, wenn ich das hier so sehe. Aber das ist vielleicht auch der rote Pulli, der hier strahlt. Okay, komm, lass Schluss machen jetzt. Sonst.
Ihr Lieben, bleibt geschmeidig, bleibt in der Sonne und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.